Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Stimme aus dem Off heißt unsere Reihe. Und ich muss am Anfang zwei einleitende Sachen sagen. Muss ich nicht, will ich. Die nur zu einem Viertel mit der Predigt heute zu tun haben, die mehr mit der ganzen Reihe an sich zu tun haben. Also die ersten 10 Minuten gehören eher zur Reihe als zur Predigt heute. Dafür ist es dann danach kürzer. Also, in dieser Reihe beschäftigen wir uns mit den lukanischen Kindheitsevangelien oder mit dem lukanischen Kindheitsevangelium. Das klingt jetzt noch nicht so interessant. Heißt übersetzt, es sind Texte, die nur Lukas überliefert, wenn man die 4 Evangelien miteinander vergleicht, und die Ereignisse um die Geburt Jesu darstellen. Das sind die Kapitel 1 und 2 in Lukas Evangelium. Bei Matthäus und Markus und Johannes finden wir nichts von dem, was Lukas hier in diesen Texten sagt. Also hätten wir Lukas nicht, hätten wir auch den Stall nicht und die Hirten und diese Dinge, ja? Gäbe es keine Krippe. Es gäbe schon die Weisen aus dem Morgenland, das ist nämlich Matthäus. Und es gäbe auch Maria und Josef. Aber das, was ihr so als klassische Weihnachtsgeschichte kennt, so, es begab sich aber zu der Zeit, so, Quirinius, Statthalter von Syrien, dieses, was wir so im Ohr haben, das ist die klassische Weihnachtsgeschichte von Lukas. Der wenden wir uns zu an Heiligabend dann, aber auch schon die Texte, die jetzt bei Lukas vorher kommen und zu dieser Kindheitsgeschichte Jesu gehören oder vorgeburtlichen Geschichte sozusagen, werden uns jetzt heute und die nächsten 2 Wochen und dann an Heiligabend beschäftigen. So, man nennt das lukanische Sondergut, also etwas, das gibt es bei Matthäus auch, bei Johannes auch, was nur der eine hat, Sondergut. Jetzt kann man sich ja fragen, wie kommt denn das? Wie kommt das, dass wir das bei Lukas finden? Man könnte ja sagen, hat er sich das jetzt noch so zusätzlich ausgedacht, was dazu gedichtet? Und deswegen gucken wir in die ersten 4 Verse, wo Lukas beschreibt, warum er diese seine Jesus-Biografie geschrieben hat. Da steht, schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, meinen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener des Wortes geworden sind. Er meint die Jünger. Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet bist. Ich mache das jetzt kurz, das hier müsst ihr euch nicht alles merken. Lukas war ein griechischer Arzt, Mitarbeiter von Paulus, und er setzt diese Worte an den Anfang seines Evangeliums, und das ist für die Bibel ziemlich einzigartig. Kein anderer Evangelist macht das am Anfang zu sagen, warum er das denn geschrieben hat, ist aber für die griechische Literatur ziemlich normal. Also er orientiert sich sozusagen an der griechischen Literatur seiner Zeit. Was man da zum Beispiel machte, war die Vorgänger erwähnen, die das auch schon machten, zu dem Thema was schrieben, wo man jetzt hier selbst was schreibt. Lukas weiß, er ist nicht der Erste. Er kennt vielleicht die Evangelien in der Form, wie wir sie kennen. Wahrscheinlich kennt er eher Vorläufer davon. Also die Texte, die Schriften, die Überlieferungen, aus denen dann Evangelien entstanden sind. Manche sagen, er kannte vor allen Dingen Markus als Ganzes und hatte das auch ein bisschen auch als Vorlage. Kann man sich drüber streiten. Jedenfalls weiß er ist nicht der Erste, der das niederschreibt. Und normalerweise sagte man in der griechischen Literatur, warum das nicht so dolle war, was die anderen gemacht haben und warum man jetzt selber was Besseres präsentiert. Das macht er so nicht. Aber er erwähnt schon unterschwellig ein Stückchen, ja, da gibt es schon einen Grund dafür, dass ich nochmal mich dem widme. Er sagt, ich habe genau recherchiert, und ich bringe jetzt alles in geordneter Reihenfolge, also irgendwie auch in sinnvoller Reihenfolge. Irgendwo habt ihr den Eindruck, da fehlt noch was. Und wenn er denkt hier nicht nur an das Lukas-Evangelium, er meint auch, das hat auch Lukas geschrieben, die ganze Apostelgeschichte. Also er findet, wie das dann weiterging nach Jesus. Das muss auch mal jemand aufschreiben, die Geschichte der ersten Kirche. Okay, also, was auch typisch ist für griechische Literatur, eine Widmung. Und er schreibt an Theophilus, damit ist nicht gemeint, nur Theophilus hat das gelesen und zufällig haben das auch andere. Es ist schon klar, er schreibt an einen größeren Personenkreis für die Kirche, aber Er widmet es diesem Theophilus. Und er erwähnt Augenzeugen, auch typisch, nicht, dass das in jedem Vorwort vorkam, aber man traute damals sozusagen dem Augenzeugen mehr Realität oder mehr, man vertraute auf eine Augenzeugenquelle mehr als auf eine schriftliche Quelle. So, deswegen erwähnt er die. Also, kurz zusammengefasst, Lukas sieht sich als Historiker. Er sieht sich als Historiker und anscheinend hat er Überlieferungen zutage gefördert, so sagt er, die andere noch nicht zutage gefördert hatten. Also Lukas will sagen, was ich hier schreibe, ist zuverlässig, auch diese Kindheitsberichte, die anderen nicht haben. So viel mal, erster Punkt der Einleitung. Zweiter wird jetzt nicht so wissenschaftlich, wissenschaftlich war das nicht, ne, aber so sachlich, sondern ein bisschen nett, kommt auch ein kleiner Clip. Die zweite Vorrede zur Reihe. Der Flyer macht es ja schon deutlich, es geht irgendwie um Engel. Jetzt nicht zentral, wir haben nicht gedacht, wir machen mal eine Reihe über Engel, aber in diesen Texten kommen sie immer vor. Engel. Spielen eine beachtliche Rolle. Jetzt ist das so eine Sache mit Engeln. Wenn du mal googelst, Engelserscheinungen, dann verstehst du, was ich meine, warum das so eine Sache ist irgendwie. Also da erscheinen sehr, sehr viele Einträge von, sagen wir mal, auch interessanten Leuten. Ja, also da machen Leute, also da findet man schon wildes Zeug auch. So. Und deswegen kann man sagen, boah, dieses Engelding. Trotzdem, Engel als Boten Gottes gehören unmissverständlich, unübersehbar zur biblischen Überlieferung. Das ist nicht nur ein, zwei Mal, dass das vorkommt. Das kommt immer wieder vor. Und auch in der Geschichte der Christenheit, in der Kirchengeschichte seit 2000 Jahren, spielen Engel immer wieder eine Rolle. Ich würde nicht sagen die entscheidende Rolle, aber eine Rolle. Also habe ich gedacht, wahrscheinlich gibt es in diesem Bereich, wenn ich so google, mehr Halluzination und Legendenbildung, als diese Einträge deutlich machen. Aber wahrscheinlich gibt es auch mehr tatsächliche Erlebnisse, als man als Skeptiker so für wahr halten könnte. Mindestens, wenn man sagt, Engel gibt es gar nicht, mindestens hat man die biblische Überlieferung da gegen sich. Man kann ja sagen, die Bibel irrt sich, aber man hat sie gegen sich. Für die Bibel sind Engel nicht irgendwie mythische Gestalten oder nur Bilder für irgendwas, sondern da rechnen Menschen einfach mit der Existenz. So, um diesen ganzen etwas spooky anmutenden Touch jetzt etwas entgegenzusetzen, habe ich gedacht, wir schauen einen Clip. Da kommt auch ein Engel vor, aber ein sehr spezieller. Ziemlich beste Freunde, wer diesen Film nicht gesehen hat, wenn es da wirklich noch Leute gibt, ihr müsst den angucken, finde ich. Aber für die sage ich kurz, um was es geht. Ja, da sitzt ein Typ im Rollstuhl, der heißt Philipp, älterer Mann, und er hat seit einiger Zeit einen ziemlich durchgeknallten Pfleger. Und jetzt, die Situation jetzt in diesem Clip ist die, er hat auch eine Brieffreundin, nicht dieser Pfleger, sondern der Philipp, hat eine Brieffreundin, schon lange. Die kennt sich aber nicht von Angesicht zu Angesicht, er möchte sie auch nicht treffen, weil sie weiß nicht, dass er diese Behinderung hat, vom Hals ab gelähmt ist. Und deswegen pflegt er nur die Brieffreundschaft, aber er traut sich nicht, diese Frau zu treffen. So, und die Szene jetzt, ist die Schlussszene des Films, die ist stark gekürzt, ihr werdet das mal manchmal merken. Dieser Pfleger war längere Zeit weg. Jetzt kommt er wieder und trifft einen ziemlich depressiven Philipp in seinem Rollstuhl. Wunderschöner Film. Wer nicht gesehen hat, hat natürlich jetzt gerade die Schlussszene gesehen, aber trotzdem lohnt sich das. Vor allen Dingen, weil er auf einer wahren Geschichte beruht. So. Engel sind manchmal schwarz. Vor allem sind es, und das würde ich sagen, ist eine Parallele zwischen diesem Film und Engel, es sind Wesen, die, wenn sie auftauchen, Leben verändern, einen Horizont aufreißen, Situationen drehen, neues Leben einhauchen. So, wir schauen jetzt in eine Story rein. Da geht es auch um einen älteren Herrn, deswegen heißt er, ist ja heute auch Botschaft für einen alten Mann. Philipp heißt er nicht, sitzt auch nicht im Rollstuhl. Aber aufgegeben hat er auch auf eine gewisse Weise. Ich lese Lukas jetzt ab Vers 5. Lukas 1 ab Vers 5. In dieser Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren sie beide alt. Erstmal bis dahin. So, Zacharias, sein hebräischer Name ist Zacharia, aber Lukas ist Grieche, er nimmt gleich die griechische Form. Der Mann ist Priester, verheiratet mit einer Frau, die auch aus dem Priestergeschlecht kommt. Priestergeschlecht heißt, im Volk Israel konnte man nur Priester werden, wenn man dem Geschlecht Aarons entstammte. So, wir erfahren sonst eigentlich nicht viel über dieses Pärchen, außer, und das ist das Wichtige, dass dieser Schatten über ihrem Leben liegt. Keine Kinder. Und das war damals tatsächlich ein Fluch. Kinderlosigkeit bedeutete irgendwie von Gott bestraft zu sein. Wenn, jedenfalls nicht gesegnet. So. So, und jetzt ist das hier, wir lesen da so drüber und uns fällt dieser Widerspruch gar nicht auf, aber jetzt ist das hier ein Priester und seine Frau. Beide leben, sagt Lukas, gottesfürchtig, vorbildlich, ehrenhaft, treu gegenüber einem Gott, aber sie haben keine Kinder. Und das ist etwas, was im Denken der damaligen Menschen eigentlich so nicht geht, nicht vorkommen darf, nicht sein soll. Das ist eigentlich in sich ein Widerspruch. Geht gar nicht, ist aber doch so. Warum? Diese Zerrissenheit steckt eigentlich in diesen ersten Versen. Dieser alte Mann ist zerrissen zwischen seinem Glauben und der Enttäuschung und der Realität. So. Jetzt ist er alt. Ich interpretiere ein bisschen in diesen Menschen rein, ja. Er hat sich dran gewöhnt. Er hat sich arrangiert, er hat sich abgefunden. Er hat sein Leben in diesem Dorf gelebt, da. Er hat sein Leben lang das Geflüster der Leute ertragen. Oder das Mitgefühl. Und er hat trotzdem nicht aufgegeben, an Gott zu glauben und ihm sogar zu dienen, trotz allem. Und klar, irgendwie ist er jetzt an einem Punkt, wo er weiß, das wird sich nicht mehr ändern. Das hier wird sich nicht mehr ändern. Diese Lebenszeit, dieser Pfeil da, der endet jetzt dann da bald. Und das war's, was Kinder angeht. So. Deshalb habe ich diesen Punkt Ernüchterung genannt, weil ich empfinde, das beschreibt ihn, einen ernüchterten Mann. Ernüchtert ist ja nicht nur schlecht, ne? Da steckt nüchtern drin, das ist nicht irgendwie nur verkehrt. Es ist was Gutes, nüchtern zu sein, aber es ist nicht so lustig vielleicht. Also, so, jetzt weiß ich nicht, wo du jetzt so gerade steckst. Du bist vielleicht nicht kein alter Mann, vielleicht doch. Die meisten von euch sind doch ein bisschen jünger. Die meisten von euch aber kennen Enttäuschung. Und ich meine jetzt nicht so Enttäuschungen, über die man schon wieder drüber wegkommt nach einer Woche oder so, sondern eine Enttäuschung, die tatsächlich einen unwiederbringlichen Verlust im Leben bedeutet. Etwas, was so nicht wiederkommt oder wo man merkt, das wird überhaupt nie passieren, plötzlich. Etwas, was dir wichtig war und wovon du eigentlich auch gesagt hättest, das ist eigentlich schon existenziell zum Glücklichsein. So. Das ist keine kleine Sache. Vielleicht ist es tatsächlich Kinder bekommen. Kann sein. Ne? Und das passiert nicht. Es kann sein, dass eine Ehe gescheitert ist oder du hast eine Chance verpasst irgendwann, letztlich, oder vor Jahren schon, und du ahnst, hätte ich die ergriffen. Mein Leben sähe anders aus. Ich habe sie verpasst. Oder du hast vielleicht Jahre vergeudet, weil du in eine falsche Richtung gelaufen bist und jetzt hast du die Kurve gekriegt oder so, aber du weißt, diese Jahre sind irgendwie weg, die kriege ich nie wieder. So. Oder du hast was Traumatisches erlebt, was bewirkt, dass du nie mehr derselbe sein kannst. Und du weißt, da ist etwas an Leichtigkeit in meinem Leben unwiederbringlich verloren gegangen. Also, du hast was verloren. Verlust. So. Und als das passierte damals, oder vielleicht ist das auch gar nicht so punktuell gewesen, sondern als dir das so nach und nach klar wurde, da hat das verdammt wehgetan. Aber wenn du Zacharias ähnelst, dann bist du auch ein Typ, der, wenn etwas verdammt wehtut, kein Weichei ist. Ich glaube, Zacharias ist kein Weichei. Du hast die Zähne zusammengebissen, du hast gesagt, das Leben ist kein Ponyhof. Ich mache weiter, so. Ich gebe mich nicht auf. Andere haben Schlimmeres erlebt. Stimmt vielleicht auch. So, und du hast weitergelebt. Du hast nicht aufgegeben, du hast weiter geglaubt vielleicht sogar. So. Aber etwas bleibt. Etwas Dumpfes. Etwas, was die Leichtigkeit wegnimmt. Und du lebst so zwischen diesem Glauben und der Enttäuschung. Und du bist ein bisschen ernüchtert. So. Genau. Irgendwie glaube ich, dass bei Zacharias und vielleicht bei dir trotzdem dieser Gedanke nicht völlig abgehakt ist. Ja, so abgehakt, versöhnt, denke ich jetzt nicht mehr dran. Sondern du weißt zwar, das wird nie mehr. Und bei Zacharias jetzt, ne, das wird nie mehr, ich bin alter Mann. Und doch, diese, mindestens die Erinnerung an diesen, an diese Hoffnung, an diesen Wunsch, der Schmerz ist noch da. So, jetzt machen wir weiter in dieser Story. Ab und an, wenn seine Abteilung Dienst hat, verlässt er sein Dorf und geht nach Jerusalem. Hunderte Male ist er diesen Weg schon gegangen. Jahrzehntelang, ich lese wieder ein paar Verse. Einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Genau. Eigentlich habe ich gedacht, man könnte diesen Tempel da schon sehen, aber der Bildausschnitt hier ist ein bisschen anders als auf meinem Rechner. Also da drüben sieht man so ganz oben ein bisschen von der Ecke des Tempels. Gleich seht ihr noch ganz. Also, das Rauchopfer wurde zweimal am Tag vollzogen damals und morgens und abends, glaube ich, und es bedeutete, in den Tempel zu gehen und so diverse Aromata zu verbrennen auf dem Räucheraltar, Myrrhe, Zimt, Nade, Weihrauch, so Dinge. So, und zwar im Inneren des Tempels, in den das normale Volk nicht durfte, aber nicht im Allerheiligsten, aber nah dran, verdammt nah dran, an dem kleinen paar Quadratmetern, von dem man glaubte, hier ist Gottes Präsenz am allerstärksten. So. Und darum beten die Leute übrigens für ihn, weil sich Gott nähern, so nah, heiße Geschichte, macht man nicht einfach so. Also ist jedenfalls nicht ohne so. Dieser Gedanke steckt dahinter. So, und ich stelle mir vor, was Zacharias durch den Kopf ging, jedes Mal, wenn er das tat. Heute und all die Jahre. Immer wieder kommt er Gott so nah wie wenige Menschen außer ihm. Er ist ja nicht der einzige Priester, aber wie wenige Menschen außer ihm. Und immer wieder nimmt er diesen hässlichen Gedanken an diesen Ort der Gegenwart Gottes mit, dass Gott ihm nicht geholfen hat in dieser Sache. Tausende Opfer für das Volk scheint zu wirken. Tausende Gebete für mich und Elisabeth. Nett. Er nimmt seine Ernüchterung mit, oder? Kann nicht anders sein. Und doch geht er immer wieder hierher. Immer wieder. Und ich finde das trotzig. Ich habe diesen Punkt trotzig genannt und ich meine trotzig positiv. Ja? Also einer, der trotzdem sagt. Trotzdem immer wieder. Ein trotziger Typ im positiven Sinne. Ich bewundere ihn dafür. Er macht, ich glaube nicht, dass er nur seinen Job tut. Ja, verdiene ich jetzt mein Geld, ich habe bald Rente, ne? So, das kriege ich auch noch. Sonst hätte Lukas ihn nicht als diesen Mann beschrieben und seine Frau, die ehrbar leben, irgendwie einen authentischen Charakter hatten, die geachtet waren irgendwo. Bis auf diese Sache, die nicht passte in ihr Leben. So, wenn du Ernüchterung kennst, das ist jetzt hier der Punkt, wenn ich das auf unser Leben übertrage, wenn du Ernüchterung kennst, dann ist es vielleicht das, was man von Zacharias lernen kann. Es ist nicht so eine großartige Sache, es klingt nicht so cool, aber es ist vielleicht das, geh trotzdem immer wieder dahin, wo du Gott vermutest. Geh trotzdem immer wieder dahin, wo du Gott vermutest, wenn du ihn vermisst oder wenn du ihn nicht verstehst oder wenn dein Glaube wackelt. Geh trotzdem immer wieder dahin. Hier ist es der Tempel, das muss kein Gebäude sein, wo du Gott vermutest. Das kann ein Ort sein, ein tatsächlich geografischer Ort, das kann hier sein. Vielleicht kommst du trotzdem immer wieder hierher. Gut. Aber es können auch Orte sein, an denen du Gott mal getroffen hast. Manche Leute haben so Orte, wo sie sagen, da kann ich nicht richtig erklären, das ist vielleicht auch merkwürdig, aber ich habe das Gefühl, an dem Ort, da ist die Decke zwischen Himmel und Erde dünner. Für mich zumindest. Also geh immer wieder dahin, trotzig, wo du Gott vermutest, wenn du ihn vermisst. Oder die Bibel. Manchmal lesen Menschen die Bibel, obwohl die Bibel monatelang nichts zu ihnen sagt, aber sie sagen, ich vermute, Gott finde ich hier. Oder Musik, habe ich eben gedacht. Für viele ist das Musik auch. Oder Bücher. Für mich sind es Bücher, tatsächlich Bücher, die ich dann doch lese. Bücher, wo Menschen von ihren Erfahrungen mit Gott erzählen oder so. Und ich setze mich dem bewusst aus, weil ich denke, ich brauche das irgendwie. Oder, und das ist mir jetzt wichtiger, die nächsten zwei Punkte, Menschen. Weil du Menschen kennst, ich hoffe es, wo du denkst, hey, in deren Gegenwart ist es leichter zu glauben. Oder die können manchmal fast ein bisschen für mich mitglauben. Ich kann mich von denen mittragen lassen. Wenn du an Steffens Predigt vor zwei Wochen, glaube ich, oder so. Drei, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, Steffen hat darüber gepredigt und das mal gesagt an einem Punkt, ne? Wie Menschen andere Menschen tragen können mit ihrem Glauben. Und also Menschen. Und das Letzte noch zu dem Punkt, geh an den Ort, wo du Gott vermutest. Damit meine ich jetzt mehr so ein inneres woanders hingehen. Wenn du irgendwo feststeckst in deinem Dorf, wo du ernüchtert bist, und dann geh mal innerlich woanders hin. Wechsle mal den inneren Standort, um etwas anderes zu sehen. Also, besuch mal, gestern war ich auf einem Seminar, ja, besuch mal ein Seminar. Vielleicht nicht irgendeins, ja, irgendwas, was vielleicht mit dem zu tun hat, wo du denkst, hier würde ich gern weiterkommen. Und du erwartest vielleicht nicht viel, aber du setz dich mal anderen Gedanken aus, auch anderen Leuten. Geh mal innerlich woanders hin, um einen anderen Blick zu kriegen. Oder rede mal mit jemandem, mit dem du noch nicht geredet hast. Kürzlich habe ich mal zu jemandem gesagt, hey, ich erzähle dir mal meine Situation, ich erzähle dir mal meine Frage, hör mir mal 3 Minuten zu und danach sag mir mal, was du denkst. So. Ich habe ehrlich gesagt null erwartet. Ich sagte, was soll sie mir jetzt? Trotzdem hat einfach nur das Reden darüber, danach hatte ich einen anderen Blick. Ich hatte einen anderen Blick. Denke, ja, okay, ich weiß, was ich als Nächstes tun könnte. So, also, geh mal innerlich an einen anderen Ort. Manchmal müssen wir Gott eine Chance geben, auch was Neues zu uns zu sagen. Und es ist in diesem Dorf, wo wir nur die Leute sehen und ernüchtert sind, für Gott nicht so leicht. Okay, verlass mal dieses innere Dorf. Zacharias gibt nicht auf. Er geht immer wieder an diesen Ort. Ich glaube nicht, dass er da sehr enthusiastisch ist da, ja. Aber er sucht Gott trotzig. So, und dann passiert was. Und jetzt kommt der Tempel, ne? Oh, ist der blass. Naja. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt.
Du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein, und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen, und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten werden zum Herrn ihrem Gott zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden, und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist.
Ich habe gerade überlegt, ob es das wohl auch gibt, dass Engel sich versprechen. So. Dann nochmal von vorne.
Ja. Klar gibt's das.
Das war die Stimme aus dem Off, ja, die Stimme aus dem Off. Ihr habt die Stimme vielleicht sogar erkannt. Zacharias nicht, und er reagiert, wie Menschen in der Bibel oft reagieren, mit Angst, Furcht. Ich habe gedacht, bei den Engelbegegnungen in der Bibel ist das oft der Fall, bei den Engelbegegnungen im Internet nicht so oft. Ein gewisser Unterschied, jedenfalls bei den Paaren, die ich so reingelesen habe. Ja, vielleicht sind die ersten Einträge, die kommen da noch andere. Aber da ist es, im Internet hatte ich das Gefühl, da ist es mehr so der mysteriöse Anhalter, den du auf der Autobahn mitnimmst, der dir eine merkwürdige Botschaft gibt und dann verschwunden ist. Oder Lichterscheinungen an Schlafzimmerfenstern und hilfsbereite Fremde, die urplötzlich dann auftauchen und wieder verschwinden. So. Also so die Heinzelmännchen Gottes wirkt das so manchmal ein bisschen so. Und die Engel der Bibel, irgendwie empfinde ich, die biblischen Berichte sind da irgendwie nüchterner, obwohl das, was passiert, ja überhaupt nicht irgendwie so sehr nüchtern ist, aber sie sind ein bisschen nüchterner geschickt. Nicht alle biblischen Berichte über Engel, aber die meisten. Der Engel erscheint und Menschen reagieren, so wie man es eben erwartet, mit Angst. Und der Engel sagt, keine Panik, meistens sagt er das, fürchte dich nicht, und übermittelt seine Botschaft, und das war's dann auch. So, der Engel ist nicht so sehr der Helfer, sondern der von der Hilfe Gottes erzählt und sagt, hey, Gott wird dir helfen, nicht ich. So. Also ein bisschen ein Unterschied, finde ich, zwischen den Engelsberichten, die man so liest, und dem, was die Bibel so sagt. Jedenfalls, als Zacharias Puls wieder runter ist, bei 190 irgendwo oder so, und er Da hört er, dein Gebet ist erhört worden, Zacharias. Nach Jahrzehnten. Dein Gebet ist erhört worden. Jahrelang warst du hier, wo du Gott vermutest. Und jahrelang warst du hier nicht allein. Vielleicht ist das was, was für dich, wenn du jetzt da so drin steckst in dieser Enttäuschung, ein mutmachender Gedanke ist. Jahrelang suche ich Gott an dem Ort, wo ich ihn vermute, und jahrelang bin ich dort nicht allein, selbst wenn ich das jetzt im Moment nicht so bemerke. So, und dann sagt er, du wirst einen Sohn haben, deine Frau wird, die so darunter gelitten hat, wahrscheinlich mehr als der Mann, wird einen Sohn haben und du wirst platzen vor Freude, Zacharias. Also das ist mein erster von drei Punkten an diesem kleinen Wendepunkt sozusagen. Freude. Freude wird in das Haus von Zacharias zurückkehren, in dieses ernüchterte Haus. Wenn Gott ein Leben betritt oder sagen wir mal in einem Leben sich wieder zeigt, nachdem er lange geschwiegen hat, dann beginnen alte Priester nochmal zu tanzen. Und wenn Gott mit einem Menschen redet, dann dreht sich etwas in der Lebensrichtung. Das muss nicht heißen, ich ging in die Richtung, jetzt gehe ich in die ganz andere. Aber da dreht sich etwas, da geht es nicht einfach so weiter, wie man erwarten würde, dass es weitergeht. Da entsteht was völlig Neues. Hier in diesem Fall ein Kind wird geboren. Etwas, was diese zwei so nicht mehr hingekriegt hätten. Ne? Etwas entsteht. Jetzt will ich nicht sagen, dass Gottes Begegnung jedes Mal so eine Art von Wunder zu Folge hat. Oder jedes Mal genau dann das passiert, was du dir immer wünschtest. Der Traumjob um die Ecke kommt jetzt doch, oder die Traumfrau oder so. Ja, das will ich nicht dir versprechen hier. Aber immer, ich glaube immer, stößt Gottes Begegnung eine Tür auf, durch die man dann gehen kann. Und hinter dieser Tür ist eine Zukunft, mit der man nicht gerechnet hatte. Plötzlich ist da ein Horizont wie dieses Meer bei dem Film. So, er sitzt immer noch im Rollstuhl, aber da ist ein anderer Horizont. Freude kehrt zurück, Lebensfreude. Und Menschen schauen so, wie Philipp da schaut. So. Mir geht das schon oft so. Das sind nicht solche riesen Dinge da, ne? Aber schon oft so, dass ich denke, Wahnsinn, wie Gott in einer trüben Situation eine Tür aufstoßen kann. Und sagen, guck, hier ist schon eine Tür. Durch die kannst du sehr wohl gehen. Wo ich gesagt hätte, ich schwöre, hier gibt es keinen, hier geht es nicht durch. Hier ist das Ende. So. Ich schwöre, es ist so depressiv oder was auch immer. Ne? Und Gottes Begegnung macht da plötzlich ein und denkst, hey, ja, doch, da geht noch was. So. In den letzten paar Wochen habe ich ein paar Impulse für mein Leben bekommen in verschiedenen Sachen. So, ich höre jetzt keine Stimmen so aus dem Off, ja, aber ich glaube schon, Gott darin erkennen zu können. Hey, da ist Zukunft oder da ist diese Idee oder diese Möglichkeit oder so. So, manchmal ist es nur so, fängt es in unserem Denken an, anders denken zu können, etwas anderes sehen zu können. Freude ist wieder da, Kraft ist wieder da. Mut, Entschlossenheit, all das. So. Also, das passiert, wenn Gott uns begegnet. Noch was passiert in unserer Geschichte hier. Die Geschichte des kleinen, traurigen Zacharias, ne, der jetzt doch ein Baby bekommt, ich sag's mal so ein bisschen so, das ist ja eigentlich nicht die Geschichte. Die Geschichte ist eigentlich die Geschichte des kleinen, traurigen Zacharias, dem geholfen wird, aber seine Geschichte wird jetzt plötzlich eine Geschichte, die im Zentrum der Weltgeschichte steht. Also hier wird nicht Zacharias geholfen zuerst, sondern der Menschheit, sagt der Engel. Ja, dieser Sohn soll Johannes heißen und er wird einer sein. Der wird sein wie Elia. Also wenn man, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Elia war so einer der großen Propheten des Alten Testamentes und das Besondere an ihm, er ist nicht gestorben, sondern irgendwie verschwunden, gen Himmel gefahren und deswegen war die Vorstellung da, irgendwann kommt er wieder und wenn der wiederkommt, Elia, dann hat er den Messias, den Retter im Schlepptau. Ja, dann kündigt er ihn an. Also die Erscheinung des Elia würde bedeuten, der Messias ist nah. Und der Engel sagt dir nicht, dein Sohn soll Elia heißen und ist Elia, aber er sagt, im Geist Elias, wie Elia. So, das macht was mit Zacharias, wenn er das hört. Ja. Dein Sohn wird ein besonderer Mann sein und er wird das Volk auf Gottes Kommen vorbereiten. Übersetzt in unserer Situation, aber ich bleibe nochmal bei Zacharias. Zacharias, es geht hier eigentlich nicht um dich, es geht hier um mehr. Es geht hier auch nicht um deine Frau, es geht um dein Volk. Und ich glaube oft, oder vielleicht, ich weiß nicht, immer sagt man, sollte man, ich würde fast gern sagen, immer, wenn Gott in unser Leben reinredet, hat es nicht nur mit uns zu tun. So, wenn Gott eingreift, einen Horizont aufreißt, irgendwie hilft oder so. Es geht eigentlich da selten, nie nur um uns. Gott kommt meistens mit seiner Hilfe und hat einen Auftrag dabei. Hier ist jetzt nicht so direkt ein Auftrag an Zacharias drin. Ne? Er muss ja nichts machen, außer man kann sich vorstellen, was er machen soll, wenn er mit seiner Frau dann nach Hause kommt. Ne? Aber achtet mal darauf, ob das stimmt, dass Gottes Hilfe immer irgendwie auch verbunden ist mit etwas, was für andere aus dem werden soll, was mir da geholfen wird, geschenkt wird. Irgendwie sagt Gott nicht, hier ist mein Segen, damit du jetzt ein geileres Leben hast, sondern hier ist mein Segen, mach was daraus auch für andere. Gott kann man nicht kaufen, damit man selber glücklicher wird. Das passt, ist einfach nicht in Gottes Wesen drin. Gott segnet gern und hat immer mehr als nur uns im Blick. So. Und was Drittes passiert natürlich oft, wenn solche Dinge passieren, dass wir Gott begegnen, dass da der Horizont aufgerissen wird. Etwas, Zacharias sagt jetzt etwas, für das man ihn eigentlich gern haben muss, finde ich. Also man muss ihn für seine Nüchternheit gern haben, aber auch für das hier. Er zweifelt, weil er nämlich seinen Menschenverstand nicht an der Tür abgibt und auch nicht aufgibt, nur weil da ein weißer Mann in seinem Tempel steht, der sonst hier nicht ist. Ne? Er ist noch Realist. Ich lese weiter. Zacharias sagte zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung.
Ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreten. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt, sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist.
Okay, fand ich schon immer ein bisschen gemein. weil er eigentlich was macht, diese Frage, woran soll ich erkennen, dass das stimmt? Das ist keine so verwerfliche Frage. Und er tut etwas, was andere vor ihm auch schon getan haben. Andere haben diese Frage Engeln gestellt und ein Zeichen bekommen. Ja, Gideon kennt ihr vielleicht, mit seiner Fließsache da. Ne? Also, Gott, gib mir ein Zeichen und sie haben eins bekommen. Und immerhin, Elisabeth ist alt, ne? Und er kann auch rechnen und da läuft vielleicht auch nicht mehr so viel schon zu Hause. So. Und er denkt, so, er zweifelt. Er bleibt zumindest realistisch. Realistisch. Und ich mag ihn dafür, weil er kein Held ist. Und weil er jahrelange Ernüchterung nicht einfach so durch einen hellen Moment völlig wegwischt und zum Glaubenshelden wird. So, ich glaube, das ist schon auch nicht selten so. Gott stößt bei uns eine Tür auf und wir denken, wow. Und im nächsten Moment denken wir, ja, aber jetzt denk mal nach. Ne? Im nächsten Moment meldet sich der Realist in uns. Und wir denken, bestimmt scheitern wir. Doch. Oder bestimmt wird das nichts. Bestimmt kann ich das nicht. Oder bestimmt bin ich nächste Woche wieder enttäuscht. Ich empfinde, so ist reales Leben mit Gott. Man muss sich nichts vormachen. So sind wir. Und der Engel ist ja auch ein Witziger. Relativ schnell beleidigt. Ne? Hey, ich bin Gabriel. So. ich glaube nicht, dass Lukas das so gedacht hat, als er das niedergeschrieben hat. Aber ich dachte, als ich das las, so. Nimmst du mich nicht ernst oder was? So. Naja, Zacharias zumindest bekommt dann ja sein Zeichen, kann man ja sagen. Aber es ist auch eins, was ihn ein bisschen piekst. So so gemein ich das immer fand, so wenig schlimm ist das ja, was ihm da passiert. Ne? Er muss jetzt halt mal ein bisschen Mund halten die nächste Zeit, ruhig sein, nachdenken oder was auch immer. Also da ist Zeichen und Strafe. Er kriegt das, aber er kriegt so beides in einem Paket. Und ich finde, damit kann man leben. Jedenfalls kommt er jetzt, wir sind bald am Schluss, kommt er jetzt zurück ins normale Leben, raus aus diesem Tempel, zu den Leuten, und ich lese weiter. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb, weil das anscheinend sonst nicht so lange dauert, da ein bisschen Weihrauch und so. Und jetzt kommt er nicht, was ist los? Als er endlich herauskam, die Leute konnten ja nicht einfach mal gucken gehen, ne? Das ging gar nicht. Tatsächlich habe ich irgendwo mal gehört, dass man sich überlegt hat, wie machen wir das, wenn da einer alleine drin ist und da drin tot umfällt? Wir können ihn nicht rausholen. Und dass es Ideen oder tatsächliche Sachen gab, ich weiß es nicht genau, weil mir das jetzt gerade so einfällt. Ich hoffe, er erzählt keinen Unsinn. Dass man Priestern irgendwie eine Schnur an Fußband und sagt, wenn der da drin umkippt, können wir den wieder rausziehen. Irgendwo, glaube ich, mal gehört. Also, jedenfalls, der kommt nicht da wieder raus und die Leute wundern sich. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt habe. Er machte sich ihnen durch Zeichen verständlich, blieb aber stumm. So, ich habe diesen Punkt draußen genannt, weil der alte Mann muss jetzt mit seiner neuen Hoffnung und der Stimme aus dem Off im Ohr wieder sein normales Leben leben, draußen. Und das ist was anderes als im Tempel. Die Leute merken, der hat sich verändert, irgendwas ist los, so, aber er kann ihnen nichts sagen. Erstmal ist also sozusagen diese Hoffnung eine, die nur er so hat jetzt. Nur für sich allein, er kann sie gar nicht so richtig teilen. So, jetzt bringen wir die Story noch zu Ende. Ich nehme diesen Punkt mit, aber wir fahren wieder zurück in das Dorf. Und ich lese noch die letzten Verse. Als sein Priesterdienst zu Ende war, das dauerte immer eine Woche und dann war Schicht vorbei, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten 5 Monate verbrachte sie in völliger Zurückgezogenheit. Sie sagte, der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Wenn Gott in dein Leben tritt oder wenn er, so fühlst du dich das für dich an, wiederkommt oder wenn er eine Tür öffnet, ein Gebet erhört, dann lebst du mit dieser ganz neuen Hoffnung, aber du lebst immer noch in deiner Realität. Und Zacharias geht in sein kleines Dorf und das ist der Ort der Ernüchterung, ne? Bisher. Aber er hat jetzt so den Himmel im Herzen, steht aber mit den Füßen auf dem Boden. Deswegen habe ich da die Unterschrift so, jetzt lebst du zwischen Himmel und Erde irgendwie. Und das ist nicht so leicht. Jetzt kommt er nach Hause und muss Elisabeth fragen, ob heute noch mal was laufen könnte heute Abend. Ne? So, vielleicht lange nicht so schlafzimmertechnisch. Da muss ich eine Geschichte erzählen, die eigentlich überhaupt nicht wichtig ist für die Predigt. Aber ich hörte sie gestern und ich fand sie einfach irgendwie gut. Habe ich die Zeit noch? Ja. Neil Armstrong ist der Typ, der auf dem Mond landete, ne, als erster. Wir kennen diesen Satz, den er sagte, als er da die Treppe runtergeht. Kleiner Schritt für mich, großer für die Menschheit und so. Und man erzählte, er hat ja noch mehr gesagt, als er zurück im Raumschiff ist, sagte er den merkwürdigen Satz, das muss ich gerade überlegen, Good luck, Mr. Gorski. Good luck, Mr. Gorski. So, sowas wird ja aufgezeichnet und so. Man hat ihn gefragt, was das sollte. Was bedeutet Good luck, Mr. Gorski? Und er hat erst 25 Jahre oder Jahrzehnte später gesagt, was es mit diesem Satz auf sich hat. Bei irgendeiner Veranstaltung in Amerika, da mit so einem Benefiz-Ding oder Gala, irgendwie so eine Rede. Er sagte, ich war ein kleiner Junge und wir haben Baseball gespielt, ich und mein Bruder im Garten und neben uns wohnte unser Nachbar Mr. Gorski und er, immer wenn er Baseball darüber flog, ne, in seinen Garten, dann musste einer von uns rüber und diesen Baseball holen und es war mal wieder so und ich war drüben und ich höre, wie Frau Gorski mit Mr. Gorski redet und ihm sagt, du willst Sex? Du wirst Sex haben, wenn unser Nachbarsjunge auf dem Mond landet. Good luck, Mr. Gorski. Habe ich gestern in diesem Seminar gehört, habe es sofort gegoogelt und das Traurige ist, die Geschichte stimmt nicht. Aber es ist so eine dieser typischen Legenden und es gibt auch immer noch Leute, die sagen, ja, das war so und so. Neil Armstrong hat das anscheinend dementiert und so. Es gibt aber weil sie so realistisch ist und so, halten immer noch Leute dran fest. Ich fürchte, es ist nicht wahr, aber es ist eine schöne Geschichte. So, also was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte sagen, dass er jetzt, ja, er und Elisabeth müssen ja auch irgendwas tun dafür. Und tatsächlich wird sie schwanger, aber, also ich bin immer noch bei dem, ne? Du lebst mit dem Herzen im Himmel, aber immer noch in dieser realen Welt, wo das jetzt sich zeigen muss und wo du damit irgendwie leben musst. Jetzt ist eine alte Frau vor 2000 Jahren in diesem Alter schwanger, das ist jetzt auch nicht irgendwie einfach nur Yippie. Das ist gefährlich. Daran kann man sterben. Das ist ein erhebliches Risiko und das gehört irgendwie dazu. Und die komischen Blicke der Nachbarn sind immer noch dieselben. Sie sagt ja, ne, man verachtet mich. Sie zieht sich zurück, aber sie hat eine andere Hoffnung in sich. Also das, was du glaubst, diese neue Hoffnung, diese Zuversicht, die musst du mitten in der realen Welt leben, das ist nicht so leicht. Und diese Welt ist auch nicht immer irgendwie nett und dann plötzlich rosarot. So, und dennoch hat sich etwas in dir völlig verändert. Vielleicht ist es einfach das, was ich jetzt hier irgendwie bei Elisabeth höre und irgendwie für Zacharias vermute, Gott zieht mich doch. Er hat mich doch nicht vergessen. Und er macht mir in diesem ernüchternden Leben plötzlich eine Tür auf. Und ja, ich bin alt und mein Leben wird deswegen nicht völlig anders, aber irgendwie doch total. So, ich wünsche dir das für die nächsten 3 Wochen, also ich wünsche das natürlich auch überhaupt, aber es wäre auch irgendwie cool, wenn in dieser Weihnachtszeit, wo es ja darum geht, dass Gott in unser Leben reinkommt, wenn das irgendwie für dich Realität werden könnte. Wenn du ernüchtert bist, ich fasse das jetzt nochmal zusammen hier, wenn du ernüchtert bist, dann wisse, du bist nicht allein. Leuten wie Zacharias geht's wie dir und anderen auch. So. Und wenn du ernüchtert bist, dann geh trotzig dahin, wo du Gott vermutest, wo du ihn immer noch vermutest. Vielleicht jahrelang dahin oder 3 Wochen. Und was ich eben gesagt habe, ändere mal deinen inneren Standpunkt oder rede mal mit anderen Menschen. Also geh mal raus aus dem Dorf in den Tempel, was auch immer das bedeutet, um Gott eine Chance zu geben, dir auch Neues zu zeigen, weil du dich in neue Umgebung gibst. Begib dich in andere innere Räume. Geh mal einen Schritt in die Richtung, wo du denkst, da könnte Hilfe kommen. Ich gehe jetzt mal und setze mich etwas anderem aus. So, und dann wünsche ich dir, und das kann dann niemand machen, was da passiert. Ey, das kann man eigentlich überhaupt nicht erkennen. was in diesem Tempel passiert. Dann wünsche ich dir, dass du so eine Stimme aus dem Off hörst. Und das ist das, was wir nicht wir haben das nicht verfügbar. Wir können das nicht einfach irgendwie machen. Geh dahin, dann passiert's. Ich wünsche, dass es passiert. Und dann wird Freude in dein Leben zurückkommen. Achte darauf, dass da auch ein Auftrag mit drin stecken könnte. Und wenn du zweifelst, das ist okay, aber lass dich nicht von diesem Zweifel regieren. So, und vielleicht lebst du gerade jetzt eher schon da irgendwo. Du hast irgendwie so eine Hoffnung, aber du lebst in deiner realen Welt mit den Füßen auf dem Boden. Und dann rechne damit, dass das kein Spaziergang ist. Aber bleib mit der gleichen Trotzigkeit, wie du mal ernüchtert warst, dran an dem, was du hoffst und glaubst. Und wenn es Rückschläge gibt, dann steh wieder auf und geh weiter. Ich bete noch. Vater, genau das können wir nicht machen, dass du zu uns redest oder dass du dich uns zeigst oder dass du etwas veränderst. Wir können darum immer nur irgendwie bitten. Wir können das nicht machen. Aber wir sind darauf angewiesen, dass du dich als lebendig zeigst. Und darum beten wir, vielleicht haben wir es schon 100-mal gebetet, wir beten, dass du in dieser einen oder diesen Sachen, die für uns so schwer sind, dass du da reinkommst und dass du uns da Hoffnung gibst, dass du eine Tür aufstößt, dass du reale Hilfe bist, dass du uns Worte gibst, die uns neu motivieren, die uns helfen, weiterzugehen. Ich bete das für die nächsten 3 Wochen, wenn wir irgendwie jeden Sonntag irgendwie darüber nachdenken, wie Menschen erleben, wie du so in ihr kleines Leben reinkommst und ein großes Leben daraus machst. Ich bete, dass du in dieser Zeit, nicht nur im Gottesdienst, sondern in diesen Orten, an denen wir unter der Woche sind, oder dass wir dich da bemerken. Oder zeig uns, wo wir hingehen könnten, wo du es viel leichter hättest, zu uns zu reden. Oder zeig uns, welche Menschen wir mal fragen sollten oder uns helfen könnten. Ich bete einfach, dass das, wo wir hoffnungslos ernüchtert sind, dass du da reinkommst und uns eine Tür aufmachst. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.